Heute könnt ihr sitzen bleiben, auf eurem Platz. Ich weiß gar nicht, ob das letzten Sonntag oder vorletzten Sonntag war, wo ich gebeten hatte, mal das auszuprobieren, woanders zu sitzen, um mal zu spüren, wie das Fremdsein ist in einem kleinen geschützten Rahmen. Wir haben über Heimat gesprochen, den Sonntag davor, über Heimatlosigkeit heutzutage, aber auch früher. Und um Heimat bei Gott, wie das ist, Heimat bei Gott zu finden. Und dann ging es bei diesem Neuplatzsuchen um die Chance, das Fremdsein als Chance zu sehen, neue Erfahrungen zu machen mit uns selber, mit neuen Nachbarn oder Nachbarn, die wir neu sehen, und mit Gott. Und heute geht es ums Bleiben. Ihr könnt also bequem sitzen bleiben. Wobei nicht jedes Bleiben ist auch bequem. Heute Nacht haben einige von euch wahrscheinlich miterlebt, wie anstrengend Bleiben sein kann, Verbleiben in der EM mit anstrengendem Elfmeterschießen. Das war schon eine ganze Leistung von den Zuschauern, fand ich, die Energie aufzubringen und den Stress mitzumachen. So dürft ihr nun heute alle hier gemütlich sitzen bleiben und der Textlesung zuhören. Und ich lese aus Johannes 15. Johannes 15, die ersten 8 Verse. Jesus spricht zu seinen Jüngern: Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weinbauer. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht trägt, schneidet er ab. Eine Rebe aber, die Frucht trägt, schneidet er zurück. So reinigt er sie, damit sie noch mehr Frucht hervorbringt. Ihr seid schon rein, ihr seid es aufgrund des Wortes, das ich euch verkündet habe. Bleibt in mir. Und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht hervorbringen. Sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, geht es ihm wie der unfruchtbaren Rebe. Er wird weggeworfen und verdorrt. Die verdorrten Reben werden zusammengelesen und ins Feuer geworfen, wo sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt, eure Bitte wird euch erfüllt werden. Dadurch, dass ihr reiche Frucht tragt und euch als meine Jünger erweist, wird die Herrlichkeit meines Vaters offenbart. Worte Jesu aus Johannes 15. Dieser Text, diese Verse sind Teil der sogenannten Abschiedsreden Jesu. Bevor Jesus seinen Weg nach Jerusalem geht, gibt er seinen Jüngern wichtige Hinweise mit für ihren Weg, damit sie zurechtkommen, wenn Jesus nicht mehr da ist. Wenn nach seinem Tod und seiner Auferstehung und seiner Himmelfahrt er nicht mehr mit ihnen leben kann. Jesus will die Jünger auf diese Situation vorbereiten und beginnt seine Rede hier mit einem Bild, wie Jesus das so oft macht, mit Bildern und Vergleichen. Er fängt hier an mit dem Bild vom Weinstock, dem Weinbauer oder Weingärtner und den Reben. Und die Zuordnung ist hier sehr eindeutig und nachvollziehbar. Der Weinstock, das ist Jesus, der Weinbauer oder Weingärtner, wie es heißt, ist Gott. Und die Reben sind die Jünger. Und damit auch wir, die wir uns als Jünger Jesu ja auch finden. Im Alten Testament ist von Israel auch schon mal die Rede als Weinstock Jahwes. Ein Weinstock, sehr wertgeachtet in den Augen Gottes, den Gott selber gepflanzt hat. Eine Ehrung, denn Weinstöcke waren durchaus edel und wertvoll. Und trotzdem gerät dieser Weinstock Israel in harte Kritik durch die Propheten. Immer wieder hagelt es Gerichtsworte, weil sie nicht bei Gott bleiben, weil sie sich abwenden durch Wort und durch Tat. Und Hesekiel findet deutliche Worte. Du Menschenkind, sagt er, was hat das Holz des Weinstocks voraus vor anderem Holz? Nimmt man das denn und macht etwas daraus? Siehe, man wirft es ins Feuer, dass es verzehrt wird. Wie ich das Holz des Weinstocks, das im Gehölz wächst, dem Feuer zu verzehren gebe, so will ich auch die Einwohner Jerusalems dahin geben und will mein Angesicht gegen sie richten. Das sind schon drastische Worte, die der Prophet hier findet. Und dann gibt es aber auch wieder diesen anderen Blick, diesen hoffnungsfrohen Blick. Nach vielen Umwegen und Katastrophen, nach Schuld und Zerstörung wird es Vergebung geben. Das Volk wird wieder heimkehren. Und so heißt es bei Jesaja: Zu der Zeit wird es heißen, lieblicher Weinberg, singet ihm zu. Es wird einst dazu kommen, dass Jakob Wurzeln und Israel blühen und grün wird, dass sie den Erdkreis mit Früchten erfüllen. Diese hoffnungsvollen Worte über den Weinstock weisen auch auf eine endzeitliche Zeit hin, auf die Herrschaft des Messias. Also es gibt beides, beide Bilder von Israel im Alten Testament. Jesus nimmt jetzt dieses Bild vom Weinstock und interpretiert das völlig neu. Er sagt, dass er selber der wahre Weinstock ist. Der Vater ist der Winzer, die Jünger sind die Reben. Und Jesus gebraucht dieses Bild auch, um eine deutliche Ermahnung auszusprechen. Er ringt geradezu darum, dass die Jünger ihn verstehen, dass sie diese letzte Zeit, die sie mit Jesus haben, wirklich noch intensiv nutzen und verstehen, was Jesus ihnen sagen will. Sie sollen in ihm bleiben. Das ist seine Ermahnung. Dazu gleich mehr. Kurz vorher noch den Ausblick auf zwei Aussagen, die Jesus hier auch noch macht über die Reben, außer dass sie ermahnt werden zu bleiben. Sie sollen Frucht bringen und sie werden gereinigt werden. Das sind zwei Dinge, die außerhalb des Einflussbereiches der Rebe sind. Eine Rebe kann nicht von sich aus Frucht bringen. Das kann man nicht machen, sie wächst. Und zwar, wenn die Rahmenbedingungen gut sind. Wenn eine Pflanze genug Wasser hat und Licht und Wärme und Luft und Erde, dann kann sie gedeihen. Es gibt Menschen, die sagen, dass eine Pflanze auch Liebe braucht und die sprechen mit ihren Pflanzen. Ich weiß nicht, ob das die Rahmenbedingungen verbessert. Aber Rahmenbedingungen sind wichtig und dann nimmt das Leben seinen Lauf. Dieses Geheimnis Gottes, das Leben passiert. Eine Pflanze wächst. Aber wir können das nicht machen. Wir können uns nicht Mühe geben und eine Pflanze dazu bringen, dass sie mehr wächst. Es ist ein Geheimnis des Lebens, ein Geheimnis Gottes. Und auch das Gereinigtwerden ist passiv. Das lässt man geschehen als Rebe. Überflüssiges und Störendes muss beseitigt werden und die Rebe kann das nicht selber übernehmen. Allein diese Vorstellung macht das Bild absurd. Der Winzer erledigt das. Er beseitigt, was schadet und was stört. So bleibt uns nach diesen beiden Dingen, die wir selber nicht tun können, die einzige Aufgabe, das Bleiben. Und das ist interessanterweise eine Ermahnung oder auch logischerweise eine Ermahnung, nicht an Menschen, die fern sind von Gott, so als Gewinnung, sondern eine Ermahnung an die, die schon da sind, die schon mit Gott verbunden sind. Und sie sollen darauf achten, in Jesus zu bleiben und diese Verbindung nicht zu verlieren. Jesus bereitet hier die Jünger vor auf die Vorwürfe ihrer Landsleute, dass sie das Volk Israel, den Weinstock, Gottes auserwählten Weinstock, verließen, wenn sie sich an Jesus halten. Und Jesus widerspricht dieser Vorstellung und kehrt das Ganze um und sagt, nein, ich bin der wahre Weinstock. Bleibt an mir, dann seid ihr auf dem richtigen Weg. Er will, dass die Jünger das wissen, dass das der richtige Weg ist, an Jesus zu bleiben. Und er sagt gerade, wenn ihr in mir bleibt, dann verlasst ihr gerade nicht den wahren Weinstock. Weiß nicht, ob ihr das im Hören des Textes oder dass der Text euch so bekannt ist, gehört habt, wie oft dieses Wort bleiben vorkommt in den 8 Versen. Hat jemand mitgezählt? 8 Mal in verschiedenen Formen. 8 Mal bleiben. Also man kann alleine davon schon dann ausgehen, dass es ein sehr wichtiges Wort ist. Bleiben. Bleiben in. Klingt nochmal anders. Bleiben klingt so ein bisschen... Jetzt sitze ich hier und habe meinen Platz, egal was passiert. Aber dieses Bleiben ist ein bisschen anders. Bleiben in, das klingt intim. Jesus bringt durch diese Formulierung einen ganz neuen Aspekt der Beziehung zu Gott ins Spiel. Eine ganz neue Art, eine ganz neue Qualität mit einer hohen Intensität und Tiefe. Eine Vertrautheit mit Gott, die man sich erstmal trauen muss. Vor allem, wenn man Gott als Schöpfer kennt, als heilig versteht, als mächtig. Und neben diese Vorstellung von Gott stellt Jesus jetzt dieses Bild in Jesus bleiben daneben, als ganz gleichwertig. Zuerst wendet Jesus das Bild selber auf sich und auf seinen Vater im Himmel an. Und er sagt im Kapitel vorher, wer mich sieht, sieht den Vater. Und er fordert seine Jünger auf, glaubt mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir. Und wie das bei Johannes Evangelium so ist, so das dreht sich immer weiter und kommt hier wieder vor und da wieder vor. Ihr müsst mal diese Kapitel der Abschiedsreden lesen. Für die Jünger ist das aber unvorstellbar. Die verstehen nicht so wirklich, was damit gemeint ist. Und so wird Philippus von Jesus ganz direkt gefragt, glaubst du nicht, dass der Vater in mir ist und ich in ihm? Und dann sagt Jesus weiter, wenn du das nicht glaubst oder nicht weißt, dann guck doch einfach auf die Werke, die ich tue und seh doch, was passiert. Das spricht doch für sich oder für mich. Jesus schildert den Jüngern erstmal seine eigene Beziehung zum Vater als ein gegenseitiges sich durchdringen. Und dann überträgt er das auf die Jünger und auf sich. Und sagt, genau so soll es bei euch und mir sein. Und damit bringt Jesus so ein bisschen durch die Hintertür den Heiligen Geist mit ins Spiel, der das ja überhaupt erst möglich macht. Dazu ist Jesu Fortgehen elementar nötig, damit diese neuartige Beziehung überhaupt entstehen kann. Ein völlig andersartiges Konzept von Glaube an Gott und Leben mit Gott, eine Revolution, eine Idee einer Lebensgemeinschaft, so intim wie es nur geht, ein gegenseitiges sich durchdringen. Und das wird erst möglich durch das Kommen des Heiligen Geistes. Wir leben ja in dieser Zeit nach Pfingsten, in der der Heilige Geist nicht nur punktuell und zeitlich eingegrenzt auf die Menschen kommt, wie das zur Zeit des Alten Bundes war. Wir feiern an Pfingsten, das müsste eigentlich noch ein viel größeres Fest sein, wir feiern an Pfingsten die Ausgießung des Heiligen Geistes. Nicht zeitlich limitiert oder für eine bestimmte Aufgabe, sondern die Ausgießung des Geistes, der in Menschen lebt, die sich Gott zuwenden, die ihr Herz Gott öffnen, ihm ihr Leben geben und die damit erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Paulus formuliert es in Römer 5, denn Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und hat unser Herz durch ihn mit Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. Das ist passiert. Und jetzt können wir feiern, dass es so ist. Das ist die Grundlage dafür, dass wir in Jesus bleiben können. Und nun sagt Jesus, das ist nicht etwas, das nur an uns geschieht. Also so, ich sitze und warte gemütlich, was jetzt passiert. Er sagt, dass wir das beeinflussen können. Und ich möchte zwei Aspekte dieses Bleibens in Jesus für uns mal deutlich machen. Das erste ist das individuelle Bleiben. Und ganz selbstverständlich geht es natürlich bei unserer Beziehung zu Gott um uns persönlich. Um unsere ganz persönliche Beziehung zu Gott, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Und es geht um die Frage, wie wir diese enge Beziehung leben, wie wir sie mit Leben füllen, wie wir das machen, was wir halt dazu tun können in unserem Alltag, wie wir uns darauf einstellen und damit rechnen und Platz schaffen dafür. Im Beruf, in der Freizeit, in guten und in schlechten Tagen. Ich möchte dazu einfach eine Geschichte vorlesen, die das für mich ein bisschen deutlich macht, vielleicht für euch auch. Die Legende vom tiefsten Raum. Es war einmal ein König, der war bei seinem Volke geachtet und beliebt. Er besaß eine große Schatzkammer und es machte ihm Freude, seinen Untertanen daraus zu geben, was sie brauchten. Der König hatte allerdings eine Eigenart, die seine Umgebung befremdete. Einmal am Tag, meistens am Morgen, ging er dann in den untersten, den tiefsten Raum seines Schlosses. Dort blieb er für längere Zeit. Jedermann rätselte, was er wohl in diesem Raum tat. Niemand außer ihm durfte diesen Raum betreten. Als der König alt geworden war und sein Ende kommen fühlte, rief er seinen Sohn, um ihm die Herrschaft zu übertragen. Schließlich führte er ihn auch in jenen Raum, den er selbst täglich aufgesucht hatte. Wie überrascht war der Sohn, als er seinen Fuß hineinsetzte. Der Raum war leer. Der König bat seinen Sohn, er möge eine Nacht in diesem Raum verbringen. Am nächsten Morgen stieg er hinunter und fragte, was wirst du mit diesem Raum machen, wenn ich gestorben bin? Ich werde ihn zumauern lassen, antwortete der Sohn. Da bat ihn der Vater, eine weitere Nacht dort zu verbringen. Und wieder fragte der Vater am Morgen, was wirst du mit diesem Raum machen, wenn ich gestorben bin? Der Sohn antwortete, die ganze Nacht habe ich hin und her überlegt, wie ich diesen Raum füllen kann, aber ich weiß nicht wie. Da bat ihn der Vater, noch eine dritte Nacht in der Kammer zu verbringen. Und als er am Morgen hinunterging, lag sein Sohn friedlich am Boden und schlief. Ein letztes Mal fragte der Vater, was wirst du mit diesem Raum machen, wenn ich gestorben bin? Da antwortete der Sohn, ich werde wie du jeden Tag einmal in diesen Raum einkehren. Kurz darauf starb der König und der Sohn regierte so gut wie der Vater. Immer hatte er genug, um jedem zu geben, was er brauchte. Soweit diese Legende. Ich verstehe die Legende für mich so. Es gibt einen Raum in uns, den Gott selber geschaffen hat. Und da gibt es nur ihn und mich. Da begegnet Gott mir ganz persönlich, ganz tief innen. Da kann ich in ihm bleiben. Und meine Aufgabe, das, was ich dazu tun kann, ist, dass ich in diesen Raum gehe. Bedeutet etwas ganz Persönliches und dass wir die Rahmenbedingungen schaffen, wirklich persönlich Gott begegnen zu können. Ich möchte unseren Blick aber auch auf den zweiten Aspekt lenken, auf das Bleiben in Jesus in Gemeinschaft. Denn wenn es nur um diesen ganz persönlichen Raum ginge, um Gott und mich, dann könnte er mich ja schon längst zu sich rufen. Dann muss ich mich hier mit dem Ganzen nicht mehr beschäftigen. Aber so wie Jesus seine Jünger in die Welt, nicht in die Welt, aus der Welt herausnimmt, sondern sie im Gegenteil gezielt einsetzt in die Welt, so werden wir auch nicht sofort herausgerufen aus der Welt, wenn wir mit Gott in Verbindung treten. Wir sind hier, um dieser Welt zu begegnen, mit dem, was Gott in uns hineinlegt. Und dafür stellt uns Gott in eine Gemeinschaft mit anderen an Jesus Glaubenden. Ein Weinstock hat immer mehrere Reben, die gemeinsam am Weinstock hängen. Eine Rebe hängt nie allein am Weinstock, das wäre ein armseliger Weinstock. In Jesus bleiben bedeutet auch, in der Gemeinschaft mit Christen zu bleiben. Johannes hat ja hier so eine ganz eindrückliche Formulierung. Paulus sagt das ganz nüchtern und ein bisschen anders im ersten Korintherbrief. Ihr seid der Leib Christi und jeder einzelne von euch ist ein Teil dieses Leibes. Ein anderes Bild für diese Gemeinschaft, für dieses Geheimnis, in das Gott uns hineinberufen hat. Die Gemeinschaft der Christen ist der Leib Christi. In dieser Gemeinschaft ist Christus gegenwärtig. Auf der christlichen Gemeinde liegt ein besonderer Segen. Und das merken wir auch manchmal. Natürlich kann ich auch alleine zu Hause Lobpreislieder singen. Aber wie schön ist das, wenn wir das gemeinsam machen. Gott gemeinsam mit Liedern zu loben, das ist nochmal anders, etwas ganz Besonderes. Natürlich beten wir auch alleine, zu Hause, unterwegs, da wo wir sind. Aber im gemeinsamen Gebet liegt auch nochmal eine besondere Verheißung. Jesus sagt in Matthäus 18, wenn zwei von euch hier auf der Erde darin eins werden, um etwas zu bitten, was immer es auch sei, dann wird es ihnen von meinem Vater im Himmel gegeben werden. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Der Versammlung von Christen gilt eine besondere Verheißung. Und eben das brauchen wir, um in Jesus zu bleiben, diese Gemeinschaft. Und da geht es im Wesentlichen nicht darum, eine Regel anzuhalten, wie oft wir eine Veranstaltung besuchen oder im Gottesdienst sind. Es geht darum, dass wir damit rechnen, dass in dieser Gemeinschaft Wesentliches passiert. Von Gott, mit uns, miteinander, für uns, für andere und letztlich auch für diese Welt. Das ist die Frage, finde ich. Erwarten wir das überhaupt, dass Gott besonders segnet, wenn wir in christlicher Gemeinschaft sind? Erwarten wir das, dass wir Gott erleben, dass er uns gebraucht füreinander, dass er uns ausrüstet für den Alltag? Oder sind wir nicht schon zu sehr auf Veranstaltungsmodus getrimmt? Sonntags ist eben Gottesdienst von 10 bis 11.40 Uhr plus minus, dann Kaffee trinken, Hauskreis ist am Dienstag von 19.30 bis 21.15 Uhr. Da geht man hin. Gott hat uns in seiner großen Weisheit in eine Gemeinschaft hineingestellt, um uns in dieser Gemeinschaft zu begegnen und zu segnen. Das Bleiben in Jesus zeigt sich auch im Miteinander mit den Geschwistern, die Gott uns an die Seite gestellt hat. Bleiben geschieht im gemeinsamen Gebet. Und vielleicht kann es sein, dass wir manchmal gemeinsames Gebet als Herausforderung oder sogar als Belastung erleben. Wobei ich immer glaube, dass das nicht am Gebet liegt, sondern vielleicht an der Form, die nicht so ganz hundertprozentig unsere Form ist. Und dann müssen wir vielleicht andere Formen finden oder damit rechnen, dass Gott trotzdem auch durch diese Form, die uns nicht so liegt, Gutes geschehen lässt. Dass er auch darin besonders gegenwärtig ist, auch wenn ich sage, ja, ich kann mich dabei nicht konzentrieren oder das dauert mir zu lang oder was auch immer uns da so hindert. Gott ist auch besonders im gemeinsamen Gebet gegenwärtig. Bleiben geschieht im Gottesdienst an sich. Wir feiern ja gerne Gottesdienst und ihr seid ja da, das ist ja schön. Rechne ich aber damit, dass Gott gegenwärtig ist, dass er handelt an mir, an den anderen, durch mich, durch andere? Gebe ich Gott die Chance dazu? Oder genieße ich einfach meine Lieblingsmomente und durch die anderen, die mir nicht so gefallen, hangle ich mich irgendwie da durch und hoffe, dass dann wieder eins meiner Lieder kommt? Es kann so Wesentliches geschehen, wenn wir gemeinsam Gottesdienst feiern und offen sind für Gottes Handeln. Bleiben geschieht im Singen, auch wenn wir nicht gerne singen. Es gibt Leute, die sagen, singen, ja, ich brauche das nicht wirklich. Aber wir brauchen das. Wir brauchen das gemeinsam. Und auch wenn unsere Lieblingslieder zu wenig drankommen oder vielleicht es bei der Musik mal hakt oder der Beamer schwach ist oder der Text uns nicht sofort ins Herz geht, können wir sehr gesegnet sein, wenn wir gemeinsam singen. Bleiben geschieht im Hören des Wortes Gottes. In diesem Vers, der am Anfang des Gottesdienstes steht, im Geburtstagsvers, in Texten aus der Bibel, die gelesen werden, in der Erklärung von Texten. Die Verse sind nicht nur Sprungbrett für Gedanken, die ich zum Beispiel schon immer sagen wollte. Diese Worte sind Worte Gottes an uns. Auch die Verse, die uns in den Sinn kommen, während wir hier im Gottesdienst sind. Und wie schön wäre es, wenn wir die auch miteinander teilen würden noch mehr. Bleiben geschieht in der gegenseitigen Anteilnahme. Rechnen wir überhaupt damit, dass Gott besonders nahe ist, wenn wir uns einander öffnen? Wenn wir uns gegenseitig Anteil geben an dem, was uns bewegt? Oder sehen wir das nur als einen sozialen Aspekt unseres Lebens? Das ist auch ein geistlicher Aspekt. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe, sagt Jesus im Anschluss an diese Weinstockrede. Jünger Jesu sollen in dieser Liebe bleiben. Und das Wort bleiben ist hier genau das gleiche wie in Jesus bleiben. Das ist letztendlich eins. Bleiben geschieht in der Kollekte. Wo ist sie überhaupt? Unterm Tisch. Wenn wir Geld zusammenlegen, um unseren Haushalt zu bestreiten, um uns einzusetzen, gegen die Nöte in der Welt, dann ist Gott auch darin, ganz besonders. Dann können wir auch darin seine Nähe und sein Wirken erleben, seinen Heiligen Geist sehen und spüren. Bleiben geschieht in der Gemeinschaft mit Christus-Nachfolgern, und zwar auch mit denen, die jetzt über unsere Gemeinschaft hier am Ort hinausgehen. In der ökumenischen Gemeinde Gottes, in der weltweiten Gemeinde Gottes. Auch in dieser Gemeinschaft erfahren wir das in Jesus bleiben. Wenn wir zum Beispiel beim ökumenischen Weltgebetstag im März konfessionsübergreifend miteinander beten, uns für Projekte in anderen Ländern einsetzen. Wenn wir gemeinsam Gottesdienste feiern, wenn wir einander respektvoll begegnen, dann ist auch Gott besonders da. Und als letztes und Abschluss, bleiben geschieht im gemeinsamen Feiern des Abendmahls. Das ist eine ganz besondere Form nochmal der Gemeinschaft und des in Jesus Bleibens. Wir feiern gemeinsam und erleben gemeinsam die Nähe Gottes. Wir denken gemeinsam an das Opfer, dass Jesus für uns in den Tod gegangen ist. Wir denken an diese unendliche, uneingeschränkte, voraussetzungslose Liebe Gottes, die er dadurch gezeigt hat. Wir denken an die Auferstehung Jesu von den Toten. Daran, dass der Tod nicht das letzte Wort hat, sondern das Leben. Gott. Wir bleiben in Christus, weil wir in ihm eine Bleibe gefunden haben und immer wieder finden. Lasst uns dieses Geheimnis Gottes, dass wir nicht nur in Jesus bleiben, wenn wir persönlich mit Gott unterwegs sind, sondern dass Gott besonders da auch ist und wir in Jesus bleiben, wenn wir gemeinschaftlich als Christen auf welche Form auch immer miteinander unterwegs sind. Ein Geheimnis Gottes, das er uns schenkt. Vielleicht manchmal zumutet, das ist manchmal so irdisch. Aber lasst uns davon ausgehen und damit rechnen, dass Gott in diesem irdischen Miteinander Himmlisches bewegen kann. Amen.